spricht mit mir. Dies ist meine Bibel. Ich bin das, was sie über mich sagt. Ich habe das, wovon ich sage, dass ich es habe. Ich kann die Dinge tun, die sie mir verheißt. Heute werde ich im Wort Gottes unterrichtet. So bekenne ich kühn, mein Verstand ist aufmerksam und mein Herz empfängt. Ich werde nie mehr derselbe sein. Ich werde empfangen den unzerstörbaren, unfehlbaren, ewigen Samen des Wortes Gottes. Ich werde nie mehr derselbe sein. Niemals, niemals, niemals derselbe sein. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt eine wundervolle Predigt uns allen. Mein liebstes Mikro nehme ich mit, oder?
Ich muss kurz euren Anblick genießen. Oh, mein iPad ist mit deinem Mikrofon verheiratet, Bernd, oder? Nee, da ist es jetzt. Ja, betet ihr mit mir kurz zusammen? Ja, wollen wir den Heiligen Geist noch ganz bewusst einladen? Geist Gottes, wir danken dir für das Wort. Und die Schrift sagt, dass jedes Wort nützlich ist zur Belehrung, zur Überführung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit und ja, uns zu verändern. Ich danke dir, dass du unsere Gedanken heute Morgen erneuerst, dass du uns beschenkst und dass du redest. Wir danken dir für deine kostbare Gegenwart und für dein Wirken in dieser Zeit und durch das Wort. Ehre sei dir. Amen. Amen. Ja, ich freue mich besonders, heute predigen zu dürfen. 5,5 Wochen, nachdem mein Hirn Licht sah. Der Herr ist vorher und nachher Licht und er ist gut. Und ich bin unfassbar dankbar. Ich habe es letzte Woche gesagt, aber vielleicht war nicht jeder da. Danke für eure Gebete, danke für eure Liebe, all die guten Wünsche, inklusive das in Ruhe lassen. Also wir haben uns ja so ein bisschen auch zurückgezogen. Nicht jeder verkraftet viel Besuch, wenn er krank ist. Und es war einfach, ich bin unfassbar dankbar. Und Ehre sei dem Herrn. Ja, ich kann euch genau noch das Update geben. Ich war jetzt die Woche in der Uniklinik wieder zum Nachgespräch nach der OP und wir haben gebetet und ich habe es fast ganz geglaubt. Also Pastoren sind auch Menschen und die sind nicht immer perfekt und Baustellen und aber ich bin nur ausschließlich mit guten Nachrichten aus diesem Gespräch gegangen. Also es war tatsächlich gutartig, wie vermutet. Grad 1, das schwächste Ding seiner Art, was nicht nachwächst und auch nicht schnell wächst. Und wir haben das alles gut gekriegt. Und ich habe weniger Metall im Kopf, als ich dachte. Das sind mehr so die Taubheitsgefühle. Ich habe null Erfahrung mit OPs. Ich habe nur Kinder gekriegt. Und ansonsten habe ich Krankenhäuser meistens nur als Besucherin betreten. Aber ich habe jetzt eine Menge über Anatomie gelernt, noch mehr über die Güte Gottes und über meine eigene Schwachheit und dass das eine das andere wunderbar ausgleicht. Also preis sei Gott. Okay, so viel zu mir. Aber jetzt starten wir Teil 11 und du denkst, ach du liebe Zeit, jetzt habe ich die anderen 10 Teile verpasst, die es vorher gab. Es macht gar nichts, selbst ich erinnere mich ja kaum an all das, was ich gesagt habe. Aber du kannst sie alle online nachgucken, wenn du das möchtest. Die Predigtserie heißt die 5 Geschenke des Bräutigams und es kommt noch ein Teil. Das ist mein Ziel, bei 12 aufzuhören. Also heute ist der vorletzte Teil eigentlich geplant für den 10. Dezember. Da ist die Simone wunderbar eingesprungen und hat gepredigt, weil ich da eigentlich hätte, egal. Ja, und jetzt schauen wir uns das Thema die 5 Geschenke des Bräutigams an. Und der Untertitel von heute ist, dürfen Frauen lehren? Dürfen Frauen Bibellehre vermitteln? Es gibt in der Christenheit dazu eine Bandbreite von Meinungen. Und das schauen wir uns heute Morgen an. Und ihr versteht jetzt, warum hier auch Frauen predigen, obwohl manch einer das Wort Gottes an anderen Stellen anders versteht. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Letzte Woche war mein erster Gottesdienst, nachdem ich halt krank zu Hause war. Und ich bin super gesegnet worden. Uns hat eine Frau gepredigt letzte Woche. Und wer weiß noch, was sie uns als Hausaufgabe empfohlen hat? Kann sich irgendjemand erinnern? Sehr cool. Klopf dir auf die Schulter und ich sag's für uns andere, schreib doch mal 100 Sachen auf, für die du dankbar bist. Jetzt bin ich ganz gemein und frage, hat das irgendjemand gemacht? Sehr gut, sehr gut. Das Coole ist, solange der Herr nicht wiederkommt, kannst du es ja auch noch machen. Ich habe es erst heute Morgen gemacht. Ich habe dauernd dran gedacht, es von mir hergeschoben und ich habe das heute Morgen gemacht. Das geht. Kannst du in einer halben Stunde runterschreiben. Und das ist so eine freisetzende Sache, dankbar zu sein. Und ich bin dir dankbar für diesen Impuls, liebe Simone. Ja, das ist unser Thema. Die fünf Geschenke des Bräutigams. Wer ist der Bräutigam? Ganz kurz, Jesus. Sollen wir es zusammen sagen? Jesus. Er ist der Bräutigam, so stellt die Bibel ihn uns vor. Wer ist seine Braut? Wir, ja. Männer und Frauen als eins. Wir sind eine Braut. Der ist nicht, der hat sonst keine. Der hat eine feste Beziehung zu seinem Volk, zu seiner großen universellen Gemeinde. Und der Bibeltext, auf den wir uns beziehen, die fünf Geschenke, sind der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und der Lehrer. Ich habe den Apostel am Anfang weggelassen, das wird Teil 12. Habe den Propheten mit euch angeschaut, den Evangelisten, den Hirten und letztes Jahr am 5.11., wenn du die Predigt nachgucken willst, den Dienst des Lehrers, also diese Dienstgabe, diese vollzeitlichen Dienstgaben im geistlichen Bereich, die es gibt. Das sind die fünf. Und der Basistext, von dem wir ausgehen, ist in Epheser 4, 11 und 12. Den lesen wir noch kurz zusammen. Und auch die versprochenen Gaben hat er, das ist Jesus, ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Und jetzt hör gut zu, was ist deren Job? Das habe ich auch immer wieder wiederholt. Deren Job ist es nicht, in Hochglanz auf irgendwelchen christlichen Magazinen zu, also können die auch, Website zu haben, im Mittelpunkt zu stehen. Das ist teilweise, lässt sich das bei dem Job nicht vermeiden. Aber es geht gar nicht so um den Apostel, den Propheten, den Evangelisten, den Hirten und den Lehrer, sondern es geht um die, für die er da ist. Es ist wie bei dir zu Hause, wenn du Kinder hast und du hast es vielleicht vorher nicht gewusst. Ich habe mir mein Leben als Mutter irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, ich habe da mega viel Zeit. Ich habe früher in Bad Ems gearbeitet, bei der Kreisverwaltung. Da bin ich eine Dreiviertelstunde hingefahren, hatte eine 40 als Beamtin. Damals ich habe es ihm vergeben, der damalige Ministerpräsident hat für die Beamten die Arbeitszeit von 38,5 auf 40 hochgeschraubt. Ich musste eine Dreiviertelstunde Mittagszeit machen und hin und heim kommen. Und dann dachte ich, boah, wie cool ist das denn? Weil alles flach. Ich habe meine Zeiterfassungskarte, die hängt heute noch an meiner Pinnwand. Come on, habe ich gesagt, Baby, was kann das schon sein? Mein lieber Alter, ich war mittags im Bademantel und dachte, ich kriege überhaupt nichts geregelt. Also Mittelpunkt meines Lebens war von da an meine Tochter. Und dann kamen noch zwei Jungs hinterher. Und also es war ganz anders, als ich mir es vorgestellt habe. Du bist Mutter, aber eigentlich geht es um sie. Sie stehen im Mittelpunkt und du trittst zurück. Und so ist es bei den Dienstgaben auch. Wir dürfen dabei helfen, dass Menschen heranwachsen, in ihre Bestimmung kommen, in ihre Berufung kommen, richtig gutes Leben haben in dem Herrn. Und wir feiern das, wenn wir geistlich und charakterlich gesund gut drauf sind. Dann feiern wir das, wenn die uns überholen, wenn sie für Jesus so viel rocken und wenn sie ihr Leben gestalten mit Gott, für Gott und ihr Umfeld beeinflussen. Und das ist es, wir sollen die stark machen. Das sagt der Vers 12 hier. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und das Witzige ist, jede Dienstgabe ist auch auf der anderen Seite unterwegs. Ich war letzte Woche Nehmende und heute darf ich hier vorne stehen und du bist Gebender und Nehmender auch in deiner kleinen Welt. Wir sind nicht alles Ärzte oder Krankenpfleger, aber die von uns, die Auto fahren, die haben alle einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Also so ein Basic-Setting an jeder Gabe haben wir alle im Handgepäck als Christ. Und der eine oder andere ist eben für das Speziellere in mehr Umfang berufen. Ja, wir haben uns die Dienstgabe des Lehrers das letzte Mal angeschaut, am 5.11. Der Evangelist ist der aussät. Jason Chin hat uns das fantastisch dargestellt. Vielleicht erinnert ihr euch an seine Predigt Ende November. Der den Samen auf den Acker sät. Das ist bildlich gesehen der Evangelist. Und dann kommt der Lehrer, der gießt Wort Gottes nach, damit das Blümchen wächst. Und damit es Wurzeln zieht und damit es richtig, richtig gut wird. Kenneth E. Hagin hat gesagt, er hat ein wunderbares Buch über die Dienstgaben geschrieben, die Lehrgabe ist für die Gemeinde wichtiger als Wunderwirkungen oder die Gaben der Heilung. Das sind coole, tolle Sachen, die viel Aufmerksamkeit erregen. Aber manchmal bist du einfach alleine und manchmal hast du keinen Zugang dazu und es fluppt nicht. Aber du hast das Wort Gottes. so mein Werdegang. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das Ding hinter meinem Auge durch Proklamation oder dass es irgendwie durch eine Wunderwirkung, eine Handauflegung, einige haben für mich gebetet, weggeht. Hat es nicht gemacht. Dann habe ich den Herrn gefragt und der Herr sagt, es ist in Ordnung. Du darfst dich operieren lassen, ist auch okay. Er hat auch die Ärzte gesegnet. Ich habe fantastische Menschen kennengelernt, die von Herzen einen Teil ihres Lebens ausgegossen haben, viel studiert haben und dann freut man sich, dass die ordentliche Prüfungen haben und dass die wissen müssen, was sie tun, bevor sie dir im Kopf rumschneiden. Und das ist fantastisch gewesen. Aber was ich noch gebraucht habe, obwohl ich operiert wurde, du brauchst Wort Gottes. Du brauchst Wort Gottes auch in den schweren Tagen. Du brauchst Wort Gottes, wenn es dir nicht richtig gut geht. Du brauchst die Kraft, trotzdem zu lächeln. Und die kriegst du nur durch den Herrn. Ich weiß nicht, wie Menschen das in dieser Welt aushalten ohne Jesus. Ganz ehrlich. Ich meine, Sachen im Leben, die wir uns nicht wünschen, die haben wir alle. Das eine oder das andere. Du hast vielleicht eine Herausforderung besonderer Art gerade. Und wie kostbar ist es, wenn wir dann gut gelehrt sind und stabile Wurzeln in der Bibel haben, wenn wir das Wort kennen und wenn wir selber wissen, wo wir hingehen müssen, welche Bibelstelle wir nehmen für unsere Situation und sagen, das sagt Gott, das sagt Gott, egal was die Welt sagt. Ich feiere den Alexander da hinten so sehr. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie stolz ich auf meinen Bruder bin. Der Teufel wollte ihn platt machen am 19. Mai letztes Jahr. Er wollte ihn tot sehen, aber er hat es gemacht wie Paulus, als er gesteinigt wurde. Er ist einfach wieder aufgestanden irgendwann. Und jetzt sitzt er da hinten, macht die Technik, als wäre nie was passiert. Wie cool ist das denn? Amen. Also es ist ein super trauriger Tag für den Teufel. Und wir zwei, du und ich, wir arbeiten daran, dass jeder Tag für ihn ein sehr trauriger Tag wird. Amen. Weil wir nicht im Selbstmitleid bleiben, weil wir nicht in den Herausforderungen stecken bleiben. Darfst du heulen? Ich habe geheult. Die Leute haben zu mir gesagt, du bist eine Heldin. Hab ich gesagt, du hast keine Ahnung, wie wenig heldenhaft ich die letzten Wochen war. Aber es ist egal, sein Lächeln strahlt über mir, über mir. So what? Stehen wir halt wieder auf und sind wieder zurück. Okay, der Missionsbefehl. Wäre die Predigtzeit jetzt um, könnte ich einfach sagen, der Missionsbefehl gilt für Männer und Frauen. Und da steht ja drin, grammatikalisch, dem Griechischen, was die schlauen Leute, die das können, uns beigebracht haben. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Und drei Aufgaben stehen da drunter, gehend, taufend, lehrend. Gehen, das ist das Evangelistische, das ist diese Verbindung, jemandem von Jesus zu erzählen. So, das machst du zu Hause beim Kaffee mit deiner Nachbarin, im Outreach-Team, wo auch immer. Und taufen, das machen wir nächste Woche. Das ist so ein bisschen wie Jesus heiraten, ganz offiziell sagen, come on, mein Leben gehört ihm. Und sich eins machen und auch der lokalen Gemeinde sich verbindlich anschließen. Und lehrend, das hört nie auf. Jesus sagte, lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und ganz ehrlich, ich habe Sachen vergessen, die ich immer predige in den letzten Wochen. Und da waren aber Menschen um mich rum, Freundinnen über WhatsApp, mein Mann, meine Söhne. Du, die haben mir den Kopf und die Füße gewaschen. Die haben gesagt, jetzt hier, sprich das Richtige. Und das ist das, was die Bibel sagt. Und das wird super. Und ich hab auf sie gehört. Das hat mir so gut getan. Also wir brauchen das alle. Orte, wo jetzt offiziell im CCLM, damit wir auch so ein bisschen uns als Gemeinde vielleicht im Blick haben, wo wir lehren, das ist auch eine Wiederholung noch, Predigten am Sonntag, Seminare, Konferenzen, Kili das Care, das wurde eben beworben, ist am Valentinstag, das nächste Mal, da kann jeder hinkommen, du musst kein Mitglied sein, du lernst eine Menge coole Sachen von Bernd, in den Kleingruppen, im Bebo-Team natürlich, die lehren. Die haben vorher Teamtreffen, die lehren an dem Wochenende. Seelsorgeberatung, Coaching, das geht auch immer einher mit Bibellehre, Mentoring, neues Leben, Team. Dann erklärt dir jemand, wenn du Jesus dein Leben geschenkt hast im Gottesdienst, was du gemacht hast, was die Bibel sagt. Im Kinderdienst, hier im Erdgeschoss, da werden gerade ganz junge Menschen empfangen Bibellehre. In der Youth for Future natürlich, im Lifetime, in der Night Lounge zum Teil. Also die sind ja da auch am Experimentieren mit Gemeinschaft. Und Lehre und Geschwister, also wir alle als Gemeindefamilie, wir geben Wort Gottes weiter an andere. Und das gehört dazu und das ist fantastisch. So, jetzt geht's los. Was gucken wir uns heute an? Erstens möchte ich gerne mit euch sprechen über die häufig niedrigere Rolle der Frau. Keine bessere Formulierung gefunden. Aber wenn wir nicht ignorant durch die Welt gehen, dann wissen wir, dass es an vielen Orten nicht einfach ist, Frau zu sein. Also wir in unserem Land, denke ich, wir stehen ziemlich gut da. Aber das Subtile und das leicht Unterdrückende gibt es überall. Und auch in Deutschland gibt es schreckliche Dinge, von denen wir nicht so viel mitbekommen, wie Zwangsprostitution, Ausbeutung, häusliche Gewalt, richtet sich meistens gegen Frauen. Und viel, viel schlimme Zahlen und Statistiken. Und ja, das ist ein Stück unserer Realität. Und im geistlichen, im christlichen Bereich ist es auch so, die meinen das nicht böse, die Geschwister, aber die sehen das so, dass Frauen generell bestimmte Aufgaben nicht wahrnehmen dürfen. Sie würden es zum Beispiel als Sünde sehen, sehen es als Sünde, ich habe schon Briefe bekommen, hör auf damit, was du tust, hör auf zu predigen, leg deinen Dienst nieder, das will Gott nicht, du bist dem Wort Gottes ungehorsam. Wir kamen vom Gottesdienst nach Hause sonntags, schon einige Jahre her, da hing ein Beutel an meinem Zaun am Tor und da war ein langer Brief von einer Frau, die war früher hier und die hat mir ausführlich erklärt, warum Gott das nicht möchte. Da war noch eine DVD und was. Die habe ich geschreddert und ich weiß, die Frau hat das aus Liebe getan. Manchmal tun wir Dinge, ich habe auch schon Dinge getan, weil ich der Überzeugung war, das ist so richtig und habe erst hinterher gerafft, dass ich mich geirrt habe. So, und ich habe die Liebe erkannt, sie hat mich nicht beschimpft oder so, aber es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, wenn du wo stehst und predigst als Frau und da gehen Leute und du weißt, die gehen aus dem Grund, weil sie dich nicht hören können. Das ist eine Challenge. Es gibt Kirchen, also es gibt keine geweihten Priesterinnen in der katholischen Kirche, es sei denn, ich habe was verpasst. Es gibt Denominationen, es gibt Freikirchen, da darfst du keine Pastorin sein, da wirst du nicht ordiniert, da darfst du nicht predigen, da darfst du Kinder lehren, ich weiß nicht wie lange, vielleicht bis die ersten Schamhaare wachsen oder ich weiß es nicht, wann ist die Frau dann, wo ist die Grenze? Das ist auch eine der Fragestellungen, die ich sehr, sehr spannend finde. Und es gibt Traditionen, es gibt auch ganz, ganz tolle Organisationen. Ich bin mal so in Berührung gekommen mit einer, wie ich finde, fantastischen christlichen Organisation, die Bibel und das Volk bringt, in Hotels legt. Und ich dachte, wow, das ist cool, da will ich mitmachen. Und habe ich die da angeschrieben und habe ich eine Antwort gekriegt, ich kann da nicht Mitglied werden, weil ich eine Frau bin. Okay, die sind trotzdem super. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich bin ganz transparent. Du musst immer den Herrn selber fragen, was du machst. Die Briefe, die danach kamen, per Post, die waren dann im Altpapierkorb, weil ich konnte damit nichts anfangen. Warum darf ich nicht? Nur weil ich eine Frau bin. Egal. Ist trotzdem super, was sie machen. Es gibt Geschichten und Beispiele, die sind so alt wie die Menschheit seit dem Sündenfall. Gewalt gegen Frauen, Abtreibung vor allen Dingen weiblicher Babys, sexuelle Ausbeutung, schlechtere Bezahlung für gleiche Arbeit, weniger Rechte als Männer. Irgendwann durften in Saudi-Arabien ja die Frauen Auto fahren. Da habe ich auch gedacht, mein Gott, danke, dass ich in Deutschland, also Auto fahren. Ja, egal. Auch wenn ich langsam bin, ich weiß, wenn du mich kennst, hast jetzt gerade, fährst du immer nur rechts auf der Auto. Ich weiß, aber ich fahre. Kein Wahlrecht, Unterdrückung. Aber dieser Frauenhass, es gibt ein Fachwort dafür, gibt es auch für Männerhass, Misogynie. Dieser Frauenhass ist auch sehr subtil und auch Frauen haben den zum Teil. Es fängt schon damit an, wenn du dir überlegst, ich gehe zum Arzt und du hast vielleicht zwei Fachärzte zur Auswahl. Einer ist ein Mann, einer ist eine Frau und du gehst, weil der Mann ist, lieber zu dem Mann. Weil irgendetwas in dir sagt, der muss besser sein als die Frau. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe im Krankenhaus beide kennengelernt und es gibt fantastische Ärzte beiderlei Geschlechter und es gibt welche, die für mich herausfordernder sind, so im Umgang zumindest. Warum gibt es keine Männerhäuser, aber Frauenhäuser? Und wir stehen in Limburg und wir sind nicht weit weg, Fußentfernung von der Weiersteinstraße, die für mich immer das Andenken birgt, dass zwei Frauen dort ermordet wurden. Eine wurde ermordet, als ich gerade junge Mutter war und ich las es in der Zeitung und ich wusste, ich war gerade mit Grace wach im Bett morgens um 5, als diese Frau dort umgebracht wurde. Und im Oktober 2019, wir waren hier unser Jubiläum am Vorbereiten, 30 Jahre CCLM, da ist dieser Mann mit, weiß nicht, der hat versucht, seine Frau zu enthaupten, die hier im Frauenhaus Schutz gesucht hatte. Und entsetzlich, ganz, ganz entsetzlich. Und woher kommt das? Was sagt die Bibel zum Thema Mann und Frau? Das schauen wir uns heute eben an, weil was uns interessiert, sind nicht Meinungen. ist auch nicht, was ich sage. Also wenn du schlau bist, interessiert dich nicht in erster Linie, was ich sage, sondern was sagt die Bibel. Was gibt die Bibel her und was gibt sie nicht her? Und damit deine eigene Einstellung zu hinterfragen, zu allen Themen, ist das Gesündeste, was du machen kannst. Das nennt die Schrift in Römer 12, 2 die Erneuerung unseres Sinnes. Und der erste Gedanke, mit dem ich reinschauen möchte mit euch, ist Jesus und die Frauen. Wenn du die Evangelien liest, einfach so mit dieser Voreinstellung mal gucken, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Das ist ein total spannender Gedanke. Und ich habe ein Buch gelesen, das habe ich schon häufiger erwähnt, das heißt Jesus und Mohammed. Und es hat diese beiden Religionsstifter total gegenübergestellt. Und ein Kapitel in diesem Buch, erschienen im Resch Verlag, wenn es dich interessiert, ist überhaupt kein christlicher Verlag, da geht es darum, jeweils und die Frauen. Mohammed und die Frauen, Jesus und die Frauen. Mohammed hat sich aus Kriegsgefangenen Sexsklavinnen geholt, hat Frauen vergewaltigt, hat ein 6-jähriges Mädchen unter anderem geheiratet und als sie 9 war, hat er angefangen, mit ihr zu schlafen. So, das ist der eine Religionsstifter. Der andere Religionsstifter, Jesus Christus, egal was irgendwelche Spielfilme sagen, der hat da nichts mit Maria von Magdala, sondern der hat ehelos gelebt. Er war ein Mann, wie du Mann, der du hier sitzt, aber er hat Sexualität in Reinheit da war nichts. Er wurde versucht in allem, sprach die Schrift, aber er ist nicht drauf eingegangen. Er ist ohne Sünde über diesen Erdball gegangen, 33 Jahre lang. Und ja, und mit Frauen umgegangen. Er hat zum Beispiel die Frau, die 18 Jahre lang verkrüppelt, gebeugt, durch ihr Leben gegangen ist, als Tochter Abrahams bezeichnet. Das hätte kein Rabbi normalerweise so gemacht. Er hat im privaten Umfeld auch Frauen gelehrt. Maria, sagt die Schrift, saß zu seinen Füßen und hörte seiner Lehre zu. Frauen waren bei den maßgeblichen Ereignissen seines Lebens dabei. Und Männer sind fantastisch. Männer sind großartig. Und ich feiere jeden Mann, der so Mann ist, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und ihr müsst euch auch nicht femininisieren lassen. Ihr dürft weich und liebevoll sein, aber ihr dürft auch initiativ an der richtigen Stelle aggressiv, beschützend und stark sein. Beides ist wichtig und beides ergänzt sich und ist fantastisch. Aber, liebe Brüder, menschlich, biologisch, physisch war nur die Maria beteiligt, dass da Jesus kam und der Heilige Geist. So, das ist irgendwie auch schön. Sein Tod, wer waren die Ersten am Grab? Die Frauen, und die haben es auch als Erstes erzählt. Sie waren die ersten Verkündigerinnen der Auferstehung. Was für ein Privileg, was für eine Freude. Jesus wurde gesalbt von Maria in Lazarus Haus und ein paar Tage später von einer anderen Frau, als er zum Abendessen wo eingeladen war. Die erste Bekehrte in Europa war, liest die Apostelgeschichte auch, eine Frau, die Lydia. Jesus hat Frauen respektiert und geehrt, gleichermaßen wie Männer. Auch Männerhass ist Sünde, Männer zu verachten. Vielleicht hast du Dinge erlebt von Männern, die dein Leben kaputt gemacht haben, die dich geschmerzt haben, die schlimm waren. Und trotzdem sind Männer fantastisch, weil Gott sie gemacht hat. Die Sünde ist böse. Die Sünde ist das, was kaputt macht bei Mann und Frau. Aber beide Geschlechter kommen von Gott. Und Jesus hat beide geehrt, auch die Frau. Vielleicht denkst du, die Griechen und die Römer, die waren zum Teil schlau, so ein bisschen waren sie schon auch schlau. Aber wenn du ihren Umgang mit Frauen anschaust, dann dankst du dem Herrn, liebe Frau, täglich auf Knien 3 Stunden, dass du nicht damals gelebt hast und nicht an diesen Orten. Homer hat die Fundamente des Glaubens für die griechische Gesellschaft 800 vor Christus gelegt und er hat die griechischen Mythologien genutzt und in einem seiner Werke, der Ilias, sind Frauen die Ursache für jeden Konflikt. Es gibt doch dieses Reggae-Lied, ne? No woman, no crime. Also Frauen sind schuld an allem. Aber sie spielen keine aktiven Rollen, waren meistens Besitztümer der Männer, die man gewann oder entpfand. Die Wurzeln der westlichen Misogynie, des westlichen Frauenhasses gehen zurück auf dieses älteste Dokument europäischer Literatur. Das habe ich aus dem Buch. Und wenn du ein Buch zum Thema lesen willst, meine Predigt ist ja zeitlich begrenzt, dann liest das Buch von Lauren Cunningham und David Hamilton. Die haben das zusammengeschrieben. Warum nicht?
Das hat ein total doofes Cover, wie ich finde, aber es ist das beste Buch zum Thema, was ich jemals gelesen habe. Und wenn du danach immer noch denkst, Frauen müssen die Klappe in der Gemeinde halten, dann machen so, so oder weiß ich nicht. Also da hast alle Argumente da, die sagen, nee, so ist das nicht gemeint. Plato, ne, das sind ja alles Namen, da kriegen wir Respekt. Als ich mein Psychologiestudium kurz angefangen und dann wieder aufgehört habe, da musste ich auch die ganzen Onkels da lesen, die Philosophen und so ein Stück weit kennenlernen. Und dann kriegst du ja Respekt. Aber die haben Einstellungen gehabt, die zum Teil haarsträubend waren. Auch er. Aristoteles hat geschrieben, das Weibliche oder die Frau ist ein deformiertes männliches Wesen. Das ist nicht nett. Nee, das ist überhaupt nicht nett. Dass Gott sagt, der Mann ist cool, also steht so nicht in der Bibel, aber gut, dass der alleine ist, ist das nicht. Und dann greift er an die Seite, hat ihn sediert, ne, die erste OP, die es mal gab, die hat Gott selber gemacht und hat etwas von seiner Seite, was nah an seinem Herzen war, unter seinem schützenden Arm. Die Frau ist nicht aus dem großen Zeh von Adam gebaut worden. Aber sie ist auch nicht hier vom Haaransatz genommen, ihr lieben Mädels. Ne? So, wir haben schon auch unsere Ehemänner zu respektieren, uns ihrer Leiterschaft zu unterordnen. Das sind keine Widersprüche. Aber die Wertigkeit ist gleich. Männer und Frauen sind beide ganz, ganz kostbar. Und wir sagen, und das ist ja auch eine Wahrheit, in Griechenland stand die Wiege der Demokratie. Aber es gab zwei Kategorien von Menschen, die hatten davon nichts. Das waren die Sklaven und die Frauen. Die waren wie Vieh. Die waren nichts wert. Die haben nicht mitgeredet, die hatten keinen Einfluss. Und sie wurden benutzt. Nach den Griechen kamen die Römer. Und wir wissen, Jesus kam in diese Welt, als das römische Imperium noch am Blühen war. Und wenn wir das so ein bisschen anschauen und dann die Bibel angucken, wie Jesus mit den Frauen umgegangen ist, dann gehen uns Lampen an und wir verstehen, wie radikal das war, was Jesus getan hat. Für dich und mich ist es vielleicht nicht so spektakulär, aber für das Umfeld, in dem er gelebt hat, auch in der jüdischen Religion gab es das ja. Also da hat sich das auch hineingepflanzt. Aber Jesus hat das Weltbild, das Frauenbild komplett umgedreht, wenn du ihm aufmerksam zugehört hast. Ja, jetzt habe ich hier noch ein paar ganz schlimme Sachen. Letztes Beispiel der Gegenwart. Es gab diese Ein-Kind-Politik in China. Und wen hat man eher abgetrieben? Weil es nicht die Altersversorgung war, typischerweise. Das Mädchen. Und wisst ihr, wie viele Frauen fehlen? Das habe ich jetzt aus Wikipedia geholt. 50 Millionen Frauen sind da zu wenig. Das ist doof. Ja, und in der gesamten asiatischen Welt, so sagt es das Internet, Wikipedia, sind es über 100 Millionen Frauen, die fehlen. Normalerweise ist es ja 50-50, ne, so dass jeder auch seinen Partner finden kann, die Chancen stehen ganz gut. Und das ist jetzt anders. Und dann die Frage, jetzt kommen wir zum Kern der Sache, gibt es ein Lehrverbot für Frauen von Gott her? Als wir uns bekehrt haben, hatten wir keine religiöse Vorprägung. Also ganz persönlich, der Bernd war früher katholisch, aber du bist auch nur Weihnachten in Gottesdienst, vielleicht seit der Ostern, weiß ich nicht. Wir sind, wenn überhaupt, nur Heiligabend in Gottesdienst gegangen. Ich wurde als Baby getauft, ich war konfirmiert, aber ich hatte mit Gott bis kurz vor meinem 15. Geburtstag nichts am Hut. Und dann hat es bei uns ja, also das war ja wie eine kleine Erweckung, meine Schwiegermutter fing an, sie wurde übernatürlich geheilt in einem Gottesdienst in Karlsruhe und er macht das bup, 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 bup. Und sogar der Bernd hat sich bekehrt irgendwann, es war ein harter Knochen. Heute ist er ein guter harter Knochen für die richtige Seite. Er ist radikal und er ist treu dem, wovon er überzeugt ist und das ist wundervoll. Und wir haben die Bibel gefressen, wir haben gelesen und wir haben gedacht, boah, was steht denn da? Da stand zum Beispiel, dass Leute geheilt wurden, denen man die Hände aufgelegt hat. Boah! Haben wir gemacht. Bernd, komm mal her. Herr Bernd hatte mal Sehnenscheidenentzündung. Damals war er noch bei der Bundeswehr. Dann haben wir für den gebetet. Der Arm hatte so ein Ding da vom Arzt. Und haben dem die Hand aufgelegt. Dann haben wir die Hände weg. Dann hat er das Ding abgemacht und hat festgestellt, es knirscht nicht mehr, es tut nicht mehr weh. Es war super. Und wir dachten, cool, das machen wir jetzt immer. Haben wir immer gemacht, hat nicht immer geklappt. Aber ganz, ganz oft wurden Menschen geheilt. Eine Weile danach haben wir Christen kennengelernt, die haben gesagt, Gott heilt heute nicht mehr. Das war nur zur Zeit der Apostel. Und als der letzte Apostel starb, hat das aufgehört. Und sie haben auch eine Bibelstelle dazu zitiert, die ich heute völlig anders verstehe. Andere Predigt, anderes Thema. Und wir waren kurz verwirrt. Und dann haben wir gedacht, zu spät. Wir machen einfach weiter. So, wir haben das Wort Gottes geliebt. Und auch ich und meine Schwiegermama hat fantastische Andachten gehalten. Ich auch. Seit ich 15 war, habe ich dann Bibel. Und kürzlich hat meine Mama eine Plastiktüte mir gegeben. Da waren so alte Blöcke drin. Dann habe ich dann so aus meiner Teenie-Zeit Aufzeichnungen gekriegt, die noch zu Hause rumlagen, wo ich über Bibelstellenandachten geschrieben habe und die halten durfte. Und Leute mochten das. Ich habe in der Schule, in der ich war, heute heißt das Sophie-Hedwig-Gymnasium, damals hieß das staatliches Gymnasium Dietz, habe ich einen Schülerbibelkreis aufgemacht. Da kamen Leute und die wollten mir zuhören und mir hat das Spaß gemacht. Und in der Gemeinde, wir waren ein Hauskreis eigentlich damals, haben uns privat in dem Haus meiner Schwiegereltern getroffen, bis wir wuchsen und dann Räume und so weiter. Und dann kamen irgendwann Christen zu uns, die haben gesagt, das darfst du aber nicht. Und dann war ich erschrocken, aber ich habe es ernst genommen und wir haben das bewegt und haben darüber nachgedacht, sind aber zu einem anderen Ergebnis gekommen. Und ganz ehrlich, Gottesfurcht ist ein ganz wichtiger Wert in meinem Leben. Und wäre ich überzeugt, dass das so ist, würde ich nicht hier stehen. Dann würde ich die Männer feiern und würde tun, was ich tun darf. So, das ist auch so. Wir müssen das akzeptieren, was das Wort sagt, ob es uns gefällt oder ob es uns nicht gefällt. Aber wenn wir dann eine Chance vertun, die eigentlich nur einem nutzt, dem unter unseren Füßen, dann dürfen wir doch zweimal nachdenken, die Bibel nochmal lesen und uns hinterfragen und sagen, wir dürfen. Okay. Genau. Wichtig ist, was sagt das Wort, nicht was sagt unsere Kultur, nicht was sagen andere Leute, nicht was sagen die YouTuber. Es gibt tolle YouTuber und schreckliche YouTuber. Es gibt tolles christliches Input und es gibt Irrlehre. Und es gibt das Subtile, wo du so ein paar Sachen in die Schuhe geschieben bekommst. Jemand sagte mal, Rattengift besteht zu 97% aus Futter. Darum kenne deine Bibel. Kenne deine Bibel und frage Gott, wo ist meine Gemeinde und wem kann ich vertrauen? Und ein Job von Pastoren ist es, gesunde und ungesunde Lehre zu unterscheiden und dir dabei zu helfen, wenn du unsicher bist. Also wir schreiben dir nichts vor, du kannst eh machen, was du willst. Machst du auch, weiß ich, mache ich ja auch. Aber man kann manchmal fragen, wenn man so ein, manchmal hat man so ein, irgendwie höre ich den doch nicht so gern. Und ja, dann kannst du das herausfinden. Kenne selber deine Bibel. Und ein Prüfstein, der auch wichtig ist, ist die Frage nach der Frucht. Was hat Jesus uns gelehrt in einem seiner vielen Gleichnisse? Guck mal, was kommt dabei hinten raus? Reinhard Bonke, der große Evangelist, hat immer gesagt, wenn du am Absaufen bist im Meer, ist dir egal, wer dir den Rettungsring zuwirft, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Hauptsache, du überlebst und du kommst zurück ans Ufer. Gibt es Menschen, die durch Frauen zu Jesus geführt werden? Gibt es Menschen, die im Glauben gestärkt und ermutigt werden durch Frauen? Kennt ihr die witzige Geschichte von einem der Zuhörer von Joyce Meyer? Kennt ihr Joyce Meyer? Das ist eine fantastische Bibellehrerin, findest du auch ganz viel online. Und die hat so eine tiefe Stimme. Ja, habt ihr schon mal gehört. Und in Amerika gab es einen Bruder, der hat geglaubt, Frauen dürfen nicht predigen, aber der hat immer ihren Podcast gehört. Und hat nicht geschnallt, dass es eine Frau ist, weil die Stimme so tief war. Und er hat ganz viel gute Frucht, er hat ganz viel mitgenommen. Und irgendwann hat er, weiß ich nicht, wie das genau passiert ist, gerafft, das ist ja eine Frau. Und er war wie eingefroren, aber in dem Moment hat es auch bei ihm Kling gemacht, hat gedacht, das kann nicht sein, es ist zu spät. Ich spüre die Hand Gottes und ich spüre den Segen, der hier fließt. Also kann das nicht so sein. Okay, die konkreten Bibelstellen wollen wir uns gleich anschauen und dahingehen über die Frage absolute Wahrheit oder relative Aussage. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Die Bibel enthält nämlich absolute Wahrheiten und relative Aussagen. Zum Beispiel, Marcel, ich sehe dich gerade, der hat fantastisch Schlagzeug gespielt. den Button schieben. Der Profi nähert sich und schon läuft's. Jetzt machen wir weit. Danke. Okay, Marcel, es tut mir leid, dass du jetzt ins Schwitzen kommst. Nicht ins Schwitzen. Du weißt, dass ich dich gern habe und total cool finde, was du für den Herrn tust. Aber 1. Korinther 11, Vers 14 sagt: Mann, lange Haare, geht nicht. Ist das eine absolute Aussage oder eine relative? Als ich neu bekehrt war, war ich in der Schule. Und wen habe ich am meisten zugelabert mit Jesus, 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 meine beste Freundin? Dann hatten wir Wandertag und ich glaube, wir waren in Wiesbaden. Dann macht man so sein Pflichtprogramm, Museum, irgendwas angeguckt und dann konnten wir shoppen gehen. Meine Freundin und ich gehen durch Wiesbaden. Da steht da so ein Mann, ganz allein in der Fußgängerzone, hat sowas vor sich gehalten. Nee, war kein Zeuge Jehovas. Aber der hatte so Hefte und ich dachte, wow, die kenne ich, die kenne ich. Und ich war damals so naiv, ich hatte noch nie was Negatives mit anderen Christen erlebt, war alles noch ganz frisch. Und ich dachte, boah, das glaube ich, das, da muss ich hingehen. Dann bin ich da mit meiner Freundin hin und habe gesagt, was haben Sie denn da? Sind Sie gläubig? Sind Sie ein Bruder im Herrn? Ich habe auch manchmal Leute angelabert an der Tankstelle, wenn die einen Fisch auf dem Auto hatten. Aber nicht jeder konnte meine Begeisterung so teilen. Und dann stand ich da vor dem Mann und dachte, boah, cool, und jetzt hier dieses, hat die nochmal einen mehr? Und, da so. Und dann fängt er an, dann guckt er mich an. Kreolen waren schon immer meine Lieblingsohrringe, heute habe ich andere an. Und dann sagt er mir ganz freundlich, lange Haare, das war ja schon gut bei mir. Aber Schminken und Schmuck. Also der hat das ganz freundlich und hat gesagt, ja, meine Frau und ich, meine Frau hat ihre Haare jetzt auch ganz lang. Und ich dachte, scheiße, Entschuldigung. Also piep, dachte ich, weil ich dachte, wie komme ich jetzt hier weg? Weil ich wollte ja, dass meine Freundin Jesus findet. Und ich dachte, so findet sie ihn vielleicht nicht so leicht, wenn ich jetzt so eine Liste kriege, was ich alles nicht soll und was doof ist. Und ja, und es gibt auch Sachen, die doof sind, aber die zeigt der Heilige Geist dir selber und das Wort. Und Ohrringe gehören da nicht zu. Das ist nicht schlimm. Und ja, dann woanders, Paulus lehrt uns, anderes Beispiel, ein geistlicher Leiter darf kein Neubekehrter sein. Wenn du frisch gläubig bist, solltest du kein geistlicher Leiter sein. Das ist Bibel. Er lehrt dann weiter, so eine Quali-Liste für einen geistlichen Leiter. Gibt es ja zwei Stellen, 1. Timotheus 3 und Titus 3. Und da steht dann, der soll mit einer Frau verheiratet sein. Sind jetzt Männer, die alleinstehend sind, vielleicht auch zur Ehelosigkeit berufen sind, sofort disqualifiziert, eine Gemeinde zu leiten oder eine andere Gruppe zu leiten? Ich meine, nein. Er betont die Heiligkeit der Ehe, aber er disqualifiziert dich nicht, wenn du noch nicht verheiratet bist. Du kannst trotzdem eine Kleingruppe leiten, wenn du jetzt nicht, ne, in Unzucht lebst, natürlich. Das ist auch eindeutig. Das heißt, wir müssen die Bibel kennen. Und die Bibelstellen, die wir uns jetzt anschauen, sind eben die, die die meisten Probleme an dieser Stelle zu dem Thema verursachen. Frauen sollen schweigen, ist das so. Und wenn du deine Bibel hast oder dir eine ausleihen möchtest, hier vorne, schlag doch mit mir auf, 1. Korinther 14, ab Vers 34. Die Schrift sagt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also, ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Wenn du tiefer einsteigen willst, musst du den Hintergrund des 1. Korintherbriefes kennen. Und das war eine Gemeinde, mit der hatte Paulus viel Stress. Da war viel Tumult, viel Chaos und viel Unordnung. Und er spricht verschiedene Themen an und versucht, sie zu sortieren. Wenn jetzt der Bernd irgendwie aus der Ferne uns einen Brief geschrieben hätte, weil die Leute immer die Stühle durch die Luft werfen, hier in der Mitte, ich übertreibe. Und da würde dann stehen, die Stühle müssen den Mittelgang versperren während dem Gottesdienst. Und dann in 200 Jahren gibt es, sagen wir mal, 800 Christuszentren in verschiedenen Städten, die wir mit angeschubst haben. Und die sagen, wir müssen Stühle in den Mittelgang stellen und die dürfen nicht bewegt werden. Ist jetzt nur, weil wir im Kino sind und weil wir halt nicht wollen, dass du immer durch YouTube flitzt und hier, das ist so ein bisschen, du kannst aufs Klo gehen, immer und zurück, und, aber es muss nicht jeder wissen, wie oft du Pipi musst oder was auch immer. Und versteht ihr, so dass man muss das größere Bild sehen. Und die Gesellschaftsordnung der damaligen Zeit hat zum Beispiel vorgesehen, in der Synagoge saßen zum Beispiel die Männer auf der Seite und die Frauen in dem anderen Block. Was hat man Frauen nicht gewährt? Religiöse Bildung. Das war wie eine Revolution, nachdem das Christentum kam, nachdem Jesus kam. Und was machst du, wenn du Dinge nicht kennst und nicht als Voraussetzung hast? Dann würde ich auch suchen, mache ich in der Predigt manchmal auch. Also ich sitze aber dann neben dem Bernd, das ist einfacher. Manchmal macht es auch eher umgekehrt bei mir. Was hat er gesagt? Wie hat er das gemeint? Wo steht das? Und wenn du das aber blöckst von einer Seite des Saals in den anderen, dann stört das. Wir sind ja relativ locker und flockig und wenn mein Kind quäkt, ist auch nicht schlimm. Aber wenn es dauerquäkt, ist es super nett, wenn du den Mutter- und Kindraum nutzt mit deinem Baby. Und wir wollen dir helfen, dass du die Übertragung siehst. Und das sind alles Dinge, die müssen organisiert sein. Und Frauen hatten Fragen. Und Paulus sagt, ihr könnt fragen, aber ihr sollt nicht schwätzen und rumblöken, sondern ihr sollt zu Hause eure Männer fragen. Ihr sollt die Ordnung des Gottesdienstes respektieren und nicht den Gottesdienst stören. Er hat über den Umgang mit den Geistesgaben geredet. Er hat über das Reden in neuen Zungen geredet, wie man das im Gottesdienst gestaltet. Und das war eben ein Thema. Würde es bedeuten, dass es ein komplettes Schweigstillgebot wäre, dürften Frauen auch nicht laut beten, singen oder weissagen. Und das gibt die Bibel uns. Sie sagt, dass Frauen das tun. Sie dürfen kein Zeugnis geben oder noch nicht mal eine Ansage im Gottesdienst machen. Dann gibt es Beispiele für weibliche Leiter in der Schrift und dann beißt sich das auch wieder. Und wenn du die Bibel verstehen willst, musst du die ganze Bibel kennen. Nicht nur die Bröckchen aus dem Zusammenhang reißen. Du musst verstehen, was ist das große Bild. Und wenn du eine Hilfe dabei brauchst, ist jetzt ein bisschen Eigenlob, weiß ich nicht. Ich habe eine coole Predigtserie dazu gemacht, die heißt 66 Zeugen. Und da kannst du dir eine Menge anhören und bekommst ein Riesenbild und einen Überblick. Ich habe das auch viel geklaut von anderen. Ich lerne ja, bin ja Lernende und Lehrende, das sind wir alle miteinander. Aber das macht so einen Spaß, wenn du dir so einen Überblick verschaffst und siehst, boah, das ist da und das findest du da. Und du lernst einfach unfassbar viel. Deborah war Richterin. Sie war Bundeskanzlerin von Israel. Wenn Gott Frauen da nicht sehen würde, hat er da einen Fehler gemacht. Aber er hat sie eingesetzt. Miriam war mit ihren beiden Brüdern. Sie hat eine Rolle gespielt. Das sagt die Schrift. Habe ich dich aus Ägypten heraufgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft erlöst und Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Die Prophetin Hulda im Neuen Testament findest du Phoebe. Du findest Priscilla, die mit ihrem Mann Aquila den Bibellehrer Apollos geteacht hat und. Was noch wichtig ist, ist die Grammatik. Ich kann kein Griechisch. Der Bernd hat ein bisschen Altgriechisch früher gelernt bei einem seiner Mentoren. Aber ich hänge mich an die es können und an die guten Bücher, die es gibt. Und Interpunktion, das heißt, die Satzzeichen spielen eine Rolle und die gibt es nicht im Griechischen. Das bedeutet, unsere Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, ist in verschiedenen Stellen ganz anders wahrzunehmen. Wenn du nicht die Schlachter und die Neues Leben hast, ist nämlich der Punkt gar nicht an der Stelle, wie in meiner, wie bei meinem Vorlesen eben. Ich habe euch das mal hier aufgeschrieben als Vergleich. Ich habe ja eben die erste Variante gelesen, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens wie in allen Gemeinden der Heiligen. Punkt. Das heißt, das ist die große Überschrift, das große Thema des ersten Korintherbriefs. Es gab übrigens 4 Korintherbriefe. Brief 2 und 4 haben wir in der Bibel, die anderen sind nicht Teil des kanonischen Gesamtwerkes. Aber das ist dann auch für die, die ganz viel wissen wollen. Dann kommt neuer Satz, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Andere haben das Verb auch wiedergegeben, zu schwätzen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel die Hoffnung für alle nehme, dann kommt der Punkt, wo ganz anders. Wie in allen Gemeinden sollen auch bei euch die Frauen in den Gottesdiensten schweigen und dort nicht das Wort ergreifen. Stattdessen sollen sie sich unterordnen, wie es schon das Gesetz vorschreibt, wenn sie etwas wissen wollen und so weiter. Und ich sage das jetzt mal ganz deutlich, die Hoffnung für alle ist eine moderne Bibelübersetzung, die liest sich wie Butter, aber sie deutet, wie auch andere moderne Bibelübersetzungen. Die kannst du gut zum Masse lesen, kannst du die nehmen, vielleicht die Neues Leben noch ein bisschen lieber oder die Gute Nachricht. Aber wenn du Zweifel hast, wenn du stolperst über Sachen, geh zu grundtextnahen Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel der Schlachterübersetzung oder der Elberfelder. Das ist ganz wichtig, weil zum Beispiel die Frage nach der Ursache von Krankheit und dem Dorn, dem Pfahl im Fleisch bei Paulus, deutet die Hoffnung für alles. Das ist die Bibelstelle, die mich in dieser Bibel am meisten ärgert. Weil sie eigentlich sagt, Krankheit kommt von Gott an der Stelle und widerspricht dem Rest der Bibel. Also, ja. Und das ist wichtig, das zu wissen. Okay, ich muss Gas geben. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Das ist die zweite Bibelstelle, die du gerne mit mir aufschlagen kannst. 1. Timotheus 2, 9 bis 15. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Vielleicht nehme ich den Schluss vorweg. Wenn ich das wörtlich nehme, können Menschen wie meine Schwester, die leider keine Kinder bekommen haben, nicht gerettet werden. Wenn ich Kindergebären brauche als Frau, um bewahrt, um gerettet zu werden. Okay, das heißt, da muss irgendwas anderes noch drinstecken. Ich muss das erforschen. Und entweder, es gibt so zwei große Ansätze, geht es um Eva, die das Kind, Maria, die das Kind geboren hat, das unser aller Retter wurde. Weihnachten haben wir das gefeiert. Jesus Christus, unser Erlöser, wurde geboren von einer Frau durch das Kindergebären von ihr. Oder aber, dass wir festhalten am Glauben, auch in Herausforderungen, gerade damaliger Zeit, wo Tod im Wochenbett, und das war alles ganz anders als heutzutage von der medizinischen Seite her. Aber wenn du dann an Gott festhältst, auch wenn die Herausforderungen des Lebens über dich schwappen, dann bist du gut dabei, ist jetzt mal so meine platte Wiedergabe. Diese zwei Gedanken gibt's. Aber was es nicht heißen kann, dass ich durchs Kinderkriegen in den Himmel komme. Was ist dann auch mit den Männern? Also das ist komisch. Okay, stell dir mal die Frage, ist es grundsätzlich verkehrt, dass Frauen lehren? Auch in unseren Bildungseinrichtungen wäre ja dann konsequent, in den Schulen müssten wir uns nur auf die Männer verlassen. Gibt es weibliche Lehrer in der Bibel? Es gibt zumindest 886 Verse in der Bibel, die von Frauen rübergebracht wurden. Vielleicht sollten Männer diese Seiten aus der Bibel rausreißen? Nein. Priscilla und Aquila habe ich euch schon gesagt. Eine Evangelistin, die erste Evangelistin, war die Frau am Brunnen, eine Samariterin. Und die hat Outreach gemacht, die hat ihr ganzes Dorf zu Jesus geführt, hätte sie das nicht gedurft. Also das sind alles Fragen, die du dir stellen musst, wenn du das so siehst. Dann geht es ja um diesen Punkt Äußeres und Inneres. Und Äußeres sollte anständig sein, ja. Also wenn du dauerhaft als Christin in die Gemeinde kommst mit einem Rock, der gerade so dein Hinterteil bedeckt, würde irgendeine liebe Schwester dich irgendwann ansprechen, würde sagen, boah, du bist eine freie Frau, aber wir haben es gerne ein bisschen. Wir wollen ja die Männer, die sollen ja während dem Gottesdienst die Predigt hören und nicht deine Beine anstarren. Oder auch hier, ne? So das, was da ist, kann dein Ehemann wissen, der soll das kann schön dekoriert zu Hause, im Schlafzimmer kannst du die abgefahrensten Sachen machen. Aber nicht in der Öffentlichkeit, das ist nicht anständig. So, und junge Frauen, die raffen oft nicht, was sie auch damit tun. Männer sind visuelle Wesen. Das ist doof. Und grundsätzlich kommt es viel mehr auf die inneren Werte an als auf die äußeren. Und das ist das Schöne am Älterwerden. Wir sind ja jetzt ein Ehepaar, wir sind schon so lange zusammen. Und wir haben uns äußerlich verändert. Und manches davon fanden wir ein bisschen uncool, aber es ist halt so. Aber wir wissen beide ganz genau, was wir einander schätzen. Das sind die Jahre, das sind die Schlachten, die wir zusammen gekämpft haben, das sind die Erfahrungen, das sind die schweren und auch die guten Zeiten. Und die lassen uns aneinander festhalten. Und wir wissen, es ist nicht so wichtig, wie viele Falten du hast oder Narben. Ich habe ja jetzt auch eine neue. Das ist nicht so wichtig. Dein Herz ist das Wichtigere. Und das ist die Message dieses Textes an der Stelle. Wo hat denn Timotheus pastorisiert? Wo war der Pastor? Genau, in Ephesus. Was hat in Ephesus stattgefunden? Götzendienst, du würdest sagen, es ist wie Satanismus in the City. Da stand die Artemis, das war die, die war in unserem Rallye-Buch früher, diese 24-brüstige, riesige Statue. Die Römer haben die Diana genannt, die haben die angebetet, die haben Götzenbilder gehabt. Das war eine Stadt, da ist Prostitution. Wir sind heute nicht schlimmer als damals, wir haben es heute nur auf Video. Das ist doof, aber Homosexualität, Prostitution, Dreck, Okkultismus, das war alles damals richtig fett am Laufen. Und in dieser Stadt durfte Timotheus Gemeinde bauen. Da musst du dann schon mal was sagen. Vielleicht war die Frau gestern Tempelprostituierte bei der Artemis. Dann kommt die in Gottesdienst in ihrem Outfit. Dann sagst du, oh du meine Güte, so nett. Oder versteht ihr, da sind Dinge aufeinander geprallt, die mussten geordnet und sortiert werden. Und weiterhin, wenn du es aufmerksam studierst, findest du, dass Paulus sich hier hin und her bewegt. Er spricht über Frauen im Allgemeinen und dann kehrt er zum Singular zurück und dann wieder zum Plural. Also er spricht über eine Frau und wir dürfen annehmen, und das ist auch das, was ich mit anderen Bibelauslegern als Meinung vertrete, er hatte eine Frau im Blick, die ihr Lehre verbreitet hat, die sich wichtig gemacht hat und die keinen guten Einfluss hatte in der Gemeinde. Und ein Job als Pastor, Timotheus war Pastor, was ist das? Du musst Dinge korrigieren und konfrontieren, wenn du merkst, die beeinflussen die Gemeinde auf ungute Weise. Und das gibt's immer und überall. Also wir könnten uns aus 30 Jahren ein paar spannende Geschichten erzählen, wie Leute, manche wettern gegen Gemeinde, aber sie wollen sie gerne melken, ausnutzen, die Leute ein bisschen beeinflussen, um von ihnen was zu... Also es ist, wir haben schon krasse Dinge erlebt. Leute, die gelogen haben, die behauptet haben, sie sind jemand ganz anderer und haben dann Mitleid erregt, haben sich eingenistet bei Gemeindemitgliedern. Die haben die buchstäblich durchgefüttert, also Geld gegeben, also wo du denkst, und dann musst du sagen, nee, das erlaube ich dir nicht. Oder es gibt Leute, die kommen zum ersten Mal und sagen, nächste Woche, Pastor, kannst du mich einteilen zum Predigen. Dann freuen wir uns immer über den Enthusiasmus und sagen, wachse im Charakter und wir schauen uns, wir sprechen uns mal in einer Weile. Wir beobachten dich mal. Und ist auch nicht jedermanns Berufung. Okay, ich muss springen. Ich habe mehr, du kannst mehr haben. Du kannst das Buch lesen. Mein Fazit ist, Paulus sorgt für Ordnung, er sortiert Dinge. Ja, wir Frauen, wir haben auch in Gottesfurcht zu leben, Dinge zu respektieren. Es gibt eine leiterschaftliche Ordnung in der Familie, in der Gemeinde und in allen Organisationen, die Gott gut heißt. Auch am Arbeitsplatz, nicht über den Chef herziehen, nicht unter Ordnung. Das sind alles biblisch gute, gesunde Dinge. Und Männer sollen die Leiter sein in der Familie. Nicht alle machen den Job, dann macht es die Frau halt. Das ist manchmal einfach so. Da, wenn er nicht gläubig ist, dann kannst nur du dieses geistliche innere Amt sozusagen besetzen. Das ist nicht optimal, aber das ist halt dann so. Und die Bibel, so wie ich sie kenne, die abschließenden Worte oder Gedanken zu Mann und Frau sind folgende. Männer und Frauen haben einen gemeinsamen Ursprung. Gott schuf Mann und im Dreck in der hintersten Ecke fand ein Stück Müll und das war die Frau. Nein. Gott schuf Mann und Frau. Als der Bernd, also als wir beide ein bisschen reifer waren, hat Gott ihm eine Offenbarung gegeben und mir dann gleich auch mit. Er hat nämlich gemerkt, nicht nur mein Vater ist sein Schwiegervater, sondern der hat da noch einen Schwiegervater. Und gute Väter, ne, wenn das ja nach altmodischem Anstand geschieht und der junge Mann den Vater der Frau bittet um die Hand der Tochter, dann sagt der Vater, wenn er weiß, der ist gut für mein Kind, gerne ja, aber er sagt, wenn du mein Kind nicht gut behandelt, wenn du mein Mädel nicht glücklich machst, dann sehen wir zwei uns im Dunkeln, oder? Ja, also versteht ihr? So, das ist ja, das flößt Respekt ein. Aber für mich ja auch. Ich habe ja den gleichen Schwiegervater. Bernd ist sein Sohn. Und wenn ich respektlos mit meinem Mann umgehe, wenn ich ihn nicht ehre, wenn ich ihm nicht den Platz gebe, den er nach der Bibel in der Familie hat, dann kriege ich auch Stress. Bis hin, Petrus schreibt, das ist jetzt an die Männer gerichtet, ihr kriegt keine ordentliche Gebetserhörung, wenn ihr eure Ehefrauen schlecht behandelt. Also das zieht Wellen nach sich, das ist nicht so Larifari. Okay, wir haben einen gemeinsamen Ursprung, eine gemeinsame Berufung, wir haben es beide vermasselt, Mann und Frau haben es vermasselt. Sündenfall, kann sich keiner diese Schuldzuweisung, ne? Die Frau, die du mir gegeben hast, das war nicht lange. Du hast entschieden. Ich habe entschieden. Aber wir haben auch eine gemeinsame Hoffnung in Jesus und das ist wunderbar. Wir sollen nicht nur den Vater ehren, eins der 10 Gebote, sondern Vater und Mutter. Also verstehst du, wenn du so ein bisschen dein Hirn einschaltest und durch die Bibel liest, siehst du, wie Gott das zusammenstellt. Und der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde. Ja, wie hat denn Christus die Gemeinde geliebt? Also an der Stelle sage ich immer, Frau sein ist eigentlich ziemlich cool. Ich muss mich ja nur unterordnen und der Mann muss für mich sterben. So, das ist groß, das ist eine große Verantwortung. Gott traut euch das zu und es ist wunderbar. Der Bernd und ich, als wir jung verheiratet und jung bekehrt waren, haben wir uns die Bibelstellen um die Ohren geschlagen, die für den anderen waren. Er hat mir gesagt, unterordne dich. Und ich habe gesagt, du musst mich lieben wie Jesus. Und Gott hat irgendwann zu mir gesagt, Iris, was da an die Männer steht, interessiert dich nur peripher. Setz doch mal das um, was ich an dich gerichtet habe. Und versteht ihr? Das ist so das Ding, wo es drum geht. Und die Ehe, die gibt es in der Ewigkeit nicht mehr. Das Geschlechterding ist temporär. 2 Bibelstellen dazu. Habe ich die hier? Oh, das kann ich jetzt nicht mehr lesen. Ja, da. Matthäus 22. In der Auferstehung heiraten sie nicht, sie werden nicht verheiratet, sind wie die Engel im Himmel. Galaterbrief. Jude, Grieche, Sklave, Freier, Mann, Frau. Es ist nicht, wir sind eins in ihm. Frauenhass, Geringschätzung von Frauen ist kein göttlicher Gedanke. Das Gleiche gilt umgekehrt für Männerhass und die Abwertung der Männer. In der geistlichen Armee brauchen wir beide. Ich persönlich finde es immer cooler, wenn im realen Krieg die Männer gehen, weil ich glaube, die durch ihre Aggression, ihre Muskeln, wie auch immer, ist jetzt heute anders, ist auch tough. Aber definitiv in der geistlichen Armee sind wir alle berufen. Du stehst im Krieg. Auch wenn du faul bist, deine Bibel nicht liest und denkst, die anderen müssen mich da rausbeten. Steh auf und mach was. Und zieh dir die Splitter aus dem Herzen, da wo du betrogen worden bist. Und steh auf und kämpfe für und in dem Herrn. Und bau sein Reich mit uns. Jetzt habe ich eine Herausforderung und ich bin über die Zeit. Aber ich mag sie euch gerne mitgeben. Es soll nicht einseitig sein und ich hoffe, es kam rüber, dass auch wir Frauen in der Verantwortung stehen, entsprechend unsere Männer zu behandeln. Aber ich habe, weil es um die Liebe zu den Frauen geht, die Liebe des Mannes zu seiner Ehefrau mal übersetzt mit 1. Korinther 13 und habe das aus der Amplified Bibel ins Deutsche übertragen. Okay, nimm es einfach mal mit. Und wenn du Frau bist, hältst du deine Klappe. Und du sagst nicht, wenn du am Mittagessen mit deinem Mann sitzt, hast du nicht gehört, was die Iris heute Morgen gesagt hat? Das ist nicht dein Job. Wenn er es hört, preise den Herrn. Wenn er es nicht hört, bete noch mehr für ihn und lieb ihn. Das ist die Wahrheit, das ist der Punkt. Okay, die Liebe des Ehemannes zu seiner Frau ist langmütig, geduldig und gütig. Der Mann ist nicht neidisch oder eifersüchtig. Er ist kein Angeber, Besserwisser und er ist nicht hochmütig gegenüber seiner Ehefrau. Er ist überhaupt nicht eingebildet, arrogant oder aufgeblasen vor Stolz. Er ist nie unhöflich gegenüber seiner Frau oder unmanierlich oder handelt nicht ungebührlich. Aufgrund seiner hingebungsvollen Liebe zu seiner Frau pocht er nicht auf sein eigenes Recht oder seine Meinung, seinen eigenen Weg, denn er ist nicht selbstsüchtig. Auch ist er nicht empfindlich oder zornig oder nachtragend. Er lässt sich von Verletzungen, die er durch Unrecht erleidet, überhaupt nicht triggern oder beeinflussen. Der Ehemann freut sich nicht über Unrecht und Ungerechtigkeit, sondern er freut sich, wenn Recht und Wahrheit siegen. Der Ehemann erträgt alles, was kommt, ist immer bereit, das Beste von seiner Ehefrau anzunehmen. Seine positive Einstellung und Hoffnung sind unter allen Umständen unerschütterlich und er erträgt alles, ohne schwach oder gemein zu werden. Die Liebe des Ehemannes findet kein Ende und ist allezeit seine Motivation. Beide Ehemann und Ehefrau sind alle Zeit voller Liebe, Freude, Galater 5 jetzt, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Da wollen wir hin und wenn wir ein Stück weit da sind, dann zeigen wir, wie der Himmel aussieht. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Sie haben nicht die gleichen Aufgaben, aber sie sind gleichwertig. Sie arbeiten zusammen, sie ehren einander und die Liebe trägt all das durch. Amen. Ja. Lasst uns miteinander stehen. Ich würde gern mit uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und ich bete so sehr, dass du uns freisetzt von jeder Lüge und von jedem Gedanken, der nicht von dir ist. Herr, wir wollen dich ehren, wir wollen Autorität ehren, wir wollen Unterordnung leben, da wo es dein Wort uns verkündet, aber wir wollen auch freimütig das Evangelium predigen als Männer und Frauen nach der Überzeugung. Also ich will es auf jeden Fall nach der Überzeugung, die du uns oder mir geschenkt hast. Und wir danken dir für das Privileg, dein Reich zu bauen, dein Evangelium weiterzutragen. Wir danken dir für die Freude, Herr, dass du uns als zwei Geschlechter geschaffen hast, Mann und Frau. Beide sind wunderbar, beide kommen aus deiner Hand und du hast gute Pläne mit beiden, Herr. Und ich bete, dass du uns hilfst in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, Ehen, Familien, Freundschaften, das mit Leben zu füllen, das große Gebot der Liebe. Und zu zeigen, wie man miteinander umgeht, damit es ein Zeugnis ist für eine Welt, wo viel Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Hass in beide Richtungen läuft. Danke, dass du uns neu machst und dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen veränderst, da wir, wo wir noch ja, verkehrt denken einfach. Danke, Vater. Amen. Und ich möchte ein Gebet der Hingabe beten, sodass du, wenn du Jesus noch nie zum Herrn deines Lebens gemacht hast, heute sagen kannst, Gott, ich brauche dich, ich will dich. Ich lasse meinen Müll bei dir und ich will mit dir gehen. So, wenn du das willst oder nochmal mit uns entscheiden willst, dann sprich doch Folgendes mit mir. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und für mein Versagen, für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Danke für die Vergebung meiner Schuld. Ich tue heute Buße. Und bring dir alle meine Lebensschuld. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und wenn du das zum allerersten Mal gebetet hast, dann steht da eine fantastische Frau zu meiner Rechten, zu eurer Linken, die Silvina. Dann mach doch einen Stopp bei ihr. Sie hat ein Geschenk für dich und sie möchte dich gerne einladen, dein Leben mit Jesus auf ganz festes Fundament zu stellen. Ich weiß gar nicht, habe ich das Abendmahl oder hast du das Abendmahl? Okay, dann nimm bitte kurz Platz. Und ich lese uns heute etwas vor. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 11, dass wir zum Gedächtnis an Jesus Christus feiern sollen, dass er sein Blut und sein Leib gegeben hat. Wir feiern das, indem wir Brot essen als Symbol für seinen Leib und Traubensaft trinken als Symbol für sein Blut. Und wir alle denken dabei daran, ich habe es nicht geschafft, ich komme nicht in den Himmel, auf meine eigenen Werke hin. Ich habe versagt. Ich habe meinen Mann manchmal fertig gemacht, also wenn ich jetzt bei dem Beispiel der Predigt von heute bleibe, und viele andere Dinge getan, für die ich Vergebung brauchte und du auch. Und wie schön ist das? Wir dürfen einfach zu ihm kommen und dürfen Buße tun und sagen, Gott, es tut mir leid. Und er nimmt wie so einen Schwamm und er wäscht die ganze Liste. Die Schuldschrift wird ans Kreuz geheftet. Ich glaube, es ist Kolosserbrief, bin ich ganz sicher. Wie wunderbar ist das? Erlösung wurde teuer bezahlt, aber nicht von dir und nicht von mir, sondern von ihm. Und das feiern wir im Abendmahl. Und ein ernstzunehmendes Ding möchte ich euch lesen aus einer Tageslese von Kenneth E. Hagin, wo es um Heilung geht. Und er bezieht sich auf 1. Korinther 11. Überschrift: Beurteile dich, damit du nicht gerichtet wirst. Vor Jahren sprach Gott zu mir, dass ich mit einem der herausragendsten Heilungsevangelisten in Amerika jener Zeit reden sollte. Ich wurde im Rahmen seines Dienstes Zeuge der großartigsten Heilungen, die ich jemals gesehen habe. Blinde Augen wurden geöffnet und taubstumme Menschen erfuhren sofortige Heilung. Gott sagte zu mir, geh zu diesem Mann und sage ihm, dass er nicht mehr lange leben wird, wenn er nicht anfängt, sich selbst zu beurteilen. Sage ihm als erstes, dass er mit seinem Nächsten in Liebe wandeln soll, insbesondere gegenüber anderen Predigern. Sage ihm zweitens, dass er sich selbst korrigieren soll, was den Umgang mit Geld angeht. Und sage ihm drittens, dass er seine Essgewohnheiten ändern muss. Leider hat er sich diese Anweisung nicht zu Herzen genommen. Innerhalb von 3 Jahren war er tot. War dies der Wille Gottes? Nein. Es gab viele Heilungen und Wunder im Dienst dieses Mannes. Oral Roberts sagte einmal zu mir, ich glaube, dass dieser Mann der größte Mann des Glaubens war. Er hatte mehr Glauben als irgendjemand, den ich sonst kennengelernt habe. Ich sagte, dem stimme ich voll und ganz zu. Er war ein Mann des Glaubens. Er hat sich wirklich mit dem Teufel angelegt. Aber das Problem war, dass er auch damit anfing, Gott herauszufordern. Man kann es wagen, sich mit dem Teufel anzulegen. Aber wenn man anfängt, mit Gott herauszufordern, dann sollte man auf der Hut sein. Aber es hätte nicht so kommen müssen. Der vollkommene Plan Gottes für sein Leben, dass er Es war nicht der vollkommene Plan Gottes für sein Leben, dass er einen frühen Tod sterben sollte. Wenn du dich selbst richtig beurteilst, dann wirst du nicht gerichtet werden. Wenn du gesündigt und einen Fehler begangen hast, dann sprich einfach, das war falsch, ich habe gesündigt. Wenn du es vermasselt hast, dann gib es auch zu und bitte Gott um Vergebung. Wenn du dich selbst beurteilst, wirst du nicht gerichtet werden und du kannst in Gesundheit weiterleben. Und das Bekenntnis, das gehört immer zur Tageslese in diesem Buch dazu, ich werde mich selbst beurteilen, ich werde falsche Wege lassen und von jetzt an Gottes Wegen folgen. So werde ich in Gesundheit und Heilung leben. Und das ist gut. Und wenn du Gott fragst, dann zeigt er dir das. Und wenn nichts kommt, dann sei im Frieden, dann ist da nichts. Aber lasst uns gut sein im Selbstreflektieren und im Buße tun. Christen dürfen Buße tun. Und es ist eine Sache der Hygiene, der Beziehung zu Gott und zu Menschen, wenn wir das tun und einfach unser Herz checken. Und ich möchte kurz beten auch für das Abendmahl. Wir danken dir, Herr, für das Brot und für den Saft. Wir danken dir, dass wir dieses Gedächtnismahl jetzt feiern dürfen. Jesus, und du wartest im Himmel auf uns. Du isst keine Trauben und du trinkst keinen Traubensaft, weil du auf uns wartest, sagt das Wort, bis wir das Hochzeitsmahl des Lammes mit dir feiern. Und so schauen wir nach hinten auf Golgatha vor 2000 Jahren und sagen, danke, unser kostbarer Erlöser, für dein Blut und für dein Leib, den du geschenkt hast. Und wir schauen nach vorne und sagen, geliebter Bräutigam, wir freuen uns so sehr auf diesen Tag, wenn wir in der Ewigkeit bei dir sind und das Hochzeitsmahl gemeinsam mit dir feiern dürfen. Wie wunderbar ist das. Und Gott, Heiliger Geist, wir bitten dich heute Morgen, dass du uns hilfst. Gibt's was, was wir korrigieren sollen? Gibt's Gedanken, Einstellungen, Sünde, die wir noch vor dich bringen dürfen? Dann zeig uns das jetzt und hilf uns, mit einem reinen Herzen jetzt gemeinsam das Mahl zu feiern. Und wenn Gott dir was zeigt, dann bring ihm das. Und wenn Gott dir sagt, geh zu Person X oder Y, dann machst du das. Ist nicht immer notwendig, aber je nachdem, Gott wird dir Weisheit geben. Aber bring ihm die Dinge, die er dir zeigt. Und wir feiern das Mahl wie immer. Wir kommen von den beiden Seiten zum Tisch. Bernd und ich werden an der Seite stehen und sind für die da, die alleine da sind. So, wenn ihr in Gruppen da seid, Familie, Freunde, stellt euch zusammen, feiert das Mahl zusammen. Und wenn du alleine da bist, dann komm gerne zu uns. Wir leisten dir Gesellschaft und es ist eine Ehre für uns, mit dir Brot und Saft einzunehmen. Danke fürs Zuhören und ja, für eure Aufmerksamkeit.